Ich würde wirklich allen jungen Paaren raten, auch mit kleinen Kindern, dass sie möglichst gleichmäßig ihre Zeit mit Kindern und Arbeiten verbringen, wenn das irgendwie geht, damit die Abhängigkeiten nicht zu groß werden.
Geht es Scheidungskindern schlechter oder ist das ein Mythos?
Mythos. Das muss man hinkriegen, dass die Kinder ihre Familie nicht verlieren.
Warum hat das Kind geweint? Würden wir Erwachsene gerne, sagen wir, jedes zweite Wochenende von einem Verein ins Land ins andere gehen?
Rock und Randale, siebter Himmel ade, scheiden, ohne aus allen Wolken zu fallen. Wir sind mit dieser Folge beim zweiten Teil unserer Trilogie zum großen Thema Scheidung. In der ersten Folge habe ich mich mit Karin Schobloch, Rechtsanwältin und Mediatorin, und mit Miriam Rosenthal-Rabner, Psychologin und Mediatorin, darüber unterhalten, was man vor einer Eheschließung beachten kann. In dieser Folge richten wir unseren Fokus darauf, was es ganz konkret heißt, sich scheiden zu lassen. Was müssen wir beachten, wenn wir Kinder haben? Und ein schönes, friedliches Scheiden, kann es das überhaupt geben? Ja, was sind die zwei, drei wichtigsten Gründe, wieso sich eure Klientinnen und Klienten scheiden lassen wollen?
Kommunikation, Außenbeziehung und eine Entfremdung. Und es hat auch mit den Lebensphasen zu tun. Ich glaube, du hast es vorher erwähnt, es gibt ja so Peaks, wann man eher in die Scheidung geht. Und das ist zum Beispiel nach ungefähr 10 Jahren, würde ich sagen, und dann nach ungefähr 26 Jahren. Und das ist, ja, gibt viele Ehepaare, die dann eigentlich, wenn die Kinder groß sind und das Empty-Nest-Syndrom, also wenn das Haus leer ist, sich eben beginnen zu fragen, was wollen wir noch miteinander oder was ist das, was wir da haben, auch Angst bekommen vor dieser Zukunft. Und ich denke, am Anfang, wenn man so nach diesen 10 Jahren, ich glaube, wenn man Kinder hat, kommen sehr viel eigene eben Geschichten hoch aus der eigenen Biografie. Das ist das, was ich in der ersten Folge gesagt habe mit den Verwundungen und den Red Flags bei einem selber, auf die man achten sollte. Und ich denke, das kann Beziehungen belasten.
Und bei dir stellst du dieselben Themen fest?
Ich stelle diese Frage nicht. Bei mir, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich bin gerade ausgezogen oder die andere Seite ist gerade ausgezogen, was müssen wir machen? Dann haben wir erstmal ganz andere Themen auf dem Tisch. Und die Fragen, warum es dann so weit gekommen ist, das ist dann häufig etwas, was die Arbeitsbeziehung mit der Klientschaft prägt, weil das ihre Emotionalität wahnsinnig prägt. Aber es ist für uns juristisch einfach kein Thema. Und was ich dann häufig mitbekomme, ist, dass, also so ist es meine Wahrnehmung, aber das ist vielleicht nicht repräsentativ, dass es ganz häufig schon ein ganz langer Prozess war und dann gab es wie einen Auslöser. Und dann ist einer gegangen oder es gab einen solchen Streit, dass es dann nicht mehr irgendwie zusammenging. So nehme ich dann das wahr, was Klienten über dann die Zeit, die man zusammenarbeitet, wo ja dann auch ein Vertrauensverhältnis entsteht und wo man dann noch viel erfährt, dann so erzählen. Aber eben für uns juristisch ist das irrelevant und ich versuche das nur insofern zum Thema werden zu lassen, damit ich verstehe, warum der Klient, die Klientin gerade so drauf ist, damit ich damit umgehen kann und das vielleicht weiterbringen kann zu einer Frage, ja, und wie gehen wir jetzt mit dem und dem Problem um, weil das halt die Sicht manchmal sehr verstellt, wenn ich sage, wir müssen jetzt da einen Antrag stellen, wir müssen den begründen, wenn die Person dann dafür gar nicht ready sind, weil sie so in dieser Emotion drin sind, dass sie ja immer wieder hochpoppt, dann geht's wieder runter, dann geht's wieder hoch, dann geht's wieder runter. Da muss ich ja erstmal die Emotion irgendwie beherrschbar machen, damit wir über die Sache reden können. Und insofern interessiert's mich, aber es sollte eigentlich dann weder Einfluss in die Rechtsschriften noch in die Anträge haben, was nicht so einfach ist, weil Klienten natürlich häufig sagen, das muss da rein und das muss da stehen und das muss da unbedingt. Und so. Wenn man dann sagt, dann fühlen die sich dann wieder nicht gehört. Also es ist nicht so ganz einfach, aber das ist jetzt mehr so unsere Berufsrealität, nicht das, was nach außen scheint.
Das heißt, du fokussierst dich dann auf die drei Themen, die du vorhin einmal erwähnt hast, also Kinder, Unterhalt, Vermögen.
Genau. Ja, und da gibt's noch Vorsorge, aber das passiert mehr oder weniger automatisch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Da muss man sich selten drum kümmern. Wir haben ja, wenn es in Richtung Scheidung geht, haben wir zwei Phasen zu unterscheiden. Die erste ist die sogenannte Trennungsphase. Das ist das, was erstmal kommt, wenn die Beziehung auseinandergeht. Fast nie sind beide dann an dem Punkt, dass sie sagen, wir lassen uns jetzt gemeinsam scheiden, wir haben eine gemeinsame Konvention, innerhalb von 3 Monaten ist es durch. Kann man, darf man. Wenn man gemeinsam sich scheiden lassen will, gibt es keine Trennungsfrist abzuwarten. Aber das ist nicht die Realität. Also das ist nicht die das gibt es sehr, sehr selten.
Aber wahrscheinlich die günstigste.
Natürlich, das ist die günstigste. Aber dann ist bei dem Paar Arbeit schon vorher passiert, die sie für sich selbst gemacht haben. Ja. Also wer diese Arbeit an sich selbst und an der Beziehung und so nicht gemacht hat, der wird mehr oder weniger vor ungelösten Fragen stehen. Das ist so. Oder man hatte so eine nüchterne Beziehung, dass man gar nichts zu regeln hat. Das kann ja auch sein, oder? Es gibt ja Leute, die sind ein Jahr verheiratet, jeder hat seinen Job behalten, die sind noch nicht mal groß zusammengezogen, Kinder haben sie auch nicht. Ja, dann ist es nicht so schwierig. Da kann man das dann mehr oder weniger am Küchentisch zusammenschreiben, was man auflösen muss.
Also, und kann man das sagen, über den Daumen gepeilt, was quasi diese günstigste Variante der Scheidung einen dann trotzdem kostet?
Ja, die Gerichtsgebühr. Also dann ist ja sonst nichts. Also man muss ja keine anwaltliche Vertretung haben im Scheidungsverfahren oder im Trennungsverfahren. Man kann das völlig alleine tun. Es gibt auf den Gerichtsseiten, also bei Zürich ist das gerichte.ch, gibt es Musterkonventionen, das kann man dann selber ausfüllen, hinschicken. Dann ist es die Gerichtsgebühr und wenn man sich über alles geeinigt hat, dann ist die komplett überschaubar. Also dann kann sich das jeder leisten. Teuer wird's, wenn Anwälte dazukommen, weil das sind Arbeitsstunden, die fakturiert werden. Und wenn das eine hochstreitige Scheidung wird mit mehreren Runden, Schriftsätze, Beweisverfahren und so weiter, da geht natürlich dann auch eine Gerichtsgebühr wirklich so hoch, dass sie sehr, 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 sehr spürbar wird.
Also ich würde sagen, nachhaltig, von der Nachhaltigkeit her gesehen, ist die Mediation am günstigsten.
Ja, absolut.
Ah, okay. Gut.
Also seid ihr euch einig?
Absolut. Also das wollte ich gar nicht übergehen, aber also die Frage, weil ich dachte jetzt, wer quasi selber schon so weit ist, ob vielleicht sind sie über die Mediation so weit gekommen, das will ich nicht ausschließen.
Genau. Also bei der Mediation gehen die Leute auch ohne Anwälte ans Gericht und haben natürlich die Gerichtsgebühr, aber ich muss sagen, da mit dieser Küchentischvereinbarungen, das ist ja häufig dann, also manchmal kommen ja Leute und sagen, wir haben alles schon gemacht, ausgedruckt, pipapo, wir wollen nur, dass Sie das schnell anschauen und das abschließen. Und dann weiß ich genau, das wäre die komplizierteste Mediation, die ich je hatte. Mhm. Also, weil dann eben das eben aufgrund von, verstehen Sie, eine Dynamik, eine eingerostete Dynamik hat ja immer etwas Verirrtes. Also etwas Schräges. Und wenn natürlich dann ein Vertrag auf dem aufbaut, dann reißt es irgendwo nachher. Also das heißt, wir versuchen ja mit diesen 2 Schultern und allem den Gesprächen erst das so zu machen, dass es wirklich für beide stimmt, dass alle Interessen, alles geregelt werden kann, so dass beide zu allem Ja sagen können. Und das ist natürlich schon was anderes als Küchentisch. Also das gibt einen Mehrwert an einem gemeinsamen Tisch. Klar, wenn die Sachen miteinander regeln können, à la bonheur, aber es gibt einen Mehrwert. Und das andere ist, dass ich noch zu dem, was du vorgesagt hast, Karin, wollte ich sagen, mit dem, wenn ich einen Mediationsauftrag habe, dann gehe ich auch nicht nachforschen, warum habt ihr und was war denn, sondern dann ist ja ganz klar, die wollen sich trennen. Ich bin keine Instanz, die irgendwie einen Auftrag hat, die Ehe aufrechtzuerhalten, sondern man überprüft das. Also man schaut, wenn jetzt man merkt, die Leute haben noch nie Paartherapie gemacht oder das ist ja total, die haben keine Ahnung irgendwie von was sie gerade oder wo sie gerade stehen, ist in einer Krise zum Beispiel, dann ist es mein Job, das so zu qualifizieren und entsprechende Interventionen zu machen und nicht gerade eine Scheidungsvereinbarung in der nächsten Sitzung vorzubereiten. Aber das ist alles Teil einer Mediation.
Und wenn sich jetzt jemand in einer Ehe nicht mehr wohlfühlt, gibt es strategische Punkte, wo ihr sagt, besser man macht sich die Gedanken alleine und lässt sich beraten und komme ich dann eher in eine Mediation oder komme ich zu einer Scheidungsanwältin oder ist es besser, das zu zweit in der Ehe selbst anzugehen?
Was heißt zu zweit in der Ehe selbst?
Ja, dass man es dort anspricht, dass man sagt, ich glaube, ich möchte die Scheidung. Sage ich das am besten zuerst zu der Person, mit der ich verheiratet bin oder gibt es Gründe dafür, warum man es nicht zuerst zu Hause sagt.
Interessante Frage.
Aus juristischer Sicht eindeutig. Ja. Bitte alleine kommen und zwar so früh wie möglich. Weil, wie ich vorhin schon sagte, Scheidungen, also gerade im Güterrecht, werden über das gewonnen, was man beweisen kann. Und es gibt wirklich häufig Situationen, wo jemand mit dieser Überlegung kommt und sagt, ich überlege mir, ob ich mich trennen soll, was hätte das für Konsequenzen? Und das finde ich sehr, sehr sinnvoll, wenn die Leute an dem Punkt kommen und sagen, was wäre das dann? Denen ist ja schon bewusst, dass es ein Scheidungsverfahren gibt. Und da frage ich immer nach der informationellen Gleichstellung. Also es gibt teilweise Personen in einer Ehe, die wissen über die Finanzen dieser Ehe nicht Bescheid. Es gibt wirklich heute noch Personen, die wissen nicht, was der andere verdient. Die wissen nicht, wie ihr Budget aussieht, also auch nicht grob. Die haben sich wie treiben lassen in so einer Struktur, die halt irgendwie funktioniert hat. Und so eine informationelle Ungleichheit führt zu einer wahnsinnigen, schwierigen Situation, wenn es dann auf eine Scheidung hinläuft. Und da sage ich immer, machen Sie jetzt Kopien der letzten Steuererklärung oder der letzten drei. Wenn Sie sie nicht finden, gehen Sie zum Steueramt und lassen Sie sie sich ausdrucken und schauen Sie, dass Sie in Erfahrung bringen. Und das ist nichts Heimliches. Also man hat den Anspruch darauf zu wissen, wie die Vermögenswerte des anderen sind, was der andere verdient, all diese Dinge. Dann kopieren Sie einfach den letzten Lohnausweis, schauen Sie, wo die Dinge sind und machen Sie für sich eine Akte, die müssen Sie noch nicht mal zu Hause haben. Geben Sie die Ihrer besten Freundin, Ihrem besten Freund oder mir, dann habe ich die, häufig habe ich die dann und es führt gar nicht zu einer Scheidung. Dann bin ich happy, oder? Dann kann ich denen das irgendwann wiedergeben. Aber das führt zu einer Art von Selbstermächtigung, dass die Leute das Gefühl haben, okay, jetzt wäre ich bereit und dann in manchen Fällen dann so ein bisschen der Druck erstmal raus. Dann haben sie das Gefühl, okay, ich bin vorbereitet für den Fall, dass es halt nicht mehr gut kommt.
Und das schreckt sie nicht eher ab, dass man dann denkt, da kommt etwas Teures auf mich zu?
Ja, unterschiedlich. Also am Anfang können sich das, obwohl man es den Leuten sagt, die Leute manchmal nicht vorstellen, wie teuer sowas werden kann, wenn man sich in den Streit begibt. Und es kommen auch nicht wirklich häufig Leute, die sagen, ich will streiten, sondern sie kommen, wenn sie sagen, ich will aus der Ehe raus. Die Frage, wie das dann abläuft, ist was noch wirklich nicht in der Fantasie so ganz konkret ist.
Ja, also ich schicke auch aus Einzelberatungen immer wieder in juristische Beratung, weil, also auch aus Paarberatungen, weil die Leute wie mit Fantasien, also mit Tatsachen jonglieren und auch projizieren, die einfach nicht richtig sind, zum Beispiel, oder die richtig sind, aber sie haben Ängste, das anzusprechen etc. Und Leute reden nicht über Geld, das ist ein großes Tabu. Und eben, dann ist es gut, wenn man mal die Info hat und einfach weiß, wie würde es auf der anderen Seite des Berges aussehen. Und da kann ich mich ja immer noch entscheiden, was ich mache, ja, oder wie das ist. Aber nur schon, um die Dynamik zu verändern. Weil wenn ich Angst habe, dass mein Mann, der Mann sagt, ja, ich werde dich zerstören. Also sorry, ich sage jetzt mal die Frau, um gendergerecht zu sein. Die Frau sagt, ich werde dich zerstören, wenn du dich von mir trennst. Ich werde dich fertig machen. Und der andere glaubt das. Und dann, wenn man sich informiert, merkt man, das ist gar nicht so.
Die Mittel geht gar nicht,
gar nicht. Das ist so und so und so und so. Dann bin ich doch auch schon in der Dynamik in einer anderen Position. Dann lasse ich mich nicht so einschüchtern. Und da kommt man vielleicht eher auf die Augenhöhe. Und dann sind wir wieder in der Kommunikation. Und dann kann ich auch zu Hause mal sagen, oder wenn ich finde, es ja eine interessante Frage, die Sie aufgeworfen haben, soll man das zu Hause sagen oder ist das blöd? Aber dann kann ich auch zu Hause sagen, du, ich habe mich informiert, ich weiß, dass das nicht so ist, lass uns doch mal ein bisschen vernünftiger miteinander sprechen, zum Beispiel. Also ich sehe es natürlich von der Dynamik als sehr wertvoll, wenn man beide Sichtweisen in beide Richtungen hat. Weil dann kann man entscheiden, dann ist man wieder frei. Entscheiden heißt, hat etwas mit Freiheit zu tun, mit Wahl. Ich kann dann wählen. Ich bin nicht gefangen in etwas.
Und ist das etwas, was ihr häufig sieht, dass oder ist das eine Art Trend, dass Leute verheiratet bleiben und sich quasi die Scheidung sparen, obwohl sie getrennt sind?
Ich hatte einmal einen ganz eindrücklichen Fall. Es war klar, dass die Beziehung nicht mehr gemeinsam gelebt werden kann und das war auch der Wunsch von beiden. Aber die waren sich so nah, die waren sich so sehr der wichtigste Mensch gegenüber. Und die haben versucht, das quasi auf so eine andere Basis zu bringen und gleichwohl, also hatten beide keine Verwandten mehr, auch keine Kinder und waren schon sehr aufeinander bezogen. Die konnten sich beide nicht vorstellen, sich scheiden zu lassen. Und es war ein langwieriger Prozess. Die waren jeweils beide bei mir. Das war keine explizite Mediation. Es war mehr so eine Entwicklung der Lösung, aber natürlich auf lösungsorientierter Basis. Und dann war das Ergebnis, dass sie gesagt haben, für sie stimmt's, wenn sie jetzt Gütertrennung machen. aber sich nicht scheiden lassen für den Fall, dass wenn einer in Schwierigkeiten kommt, ist der andere quasi auch noch im Recht, zum Beispiel bei ärztlichen Sachen Informationen zu bekommen. Und sie wollten auch sich gegenseitig das Erbrecht nicht unterbinden. Gut, sie hatten beide keine weiteren Erben. Sie hätten sich das auch testamentarisch zuwenden können. Das war nicht das Entscheidende. Aber das war sehr berührend und es war ein relativ langer Prozess. Ja, so, aber die erste Hälfte der Beratungszeit hat man wirklich über die Aufteilung der Dinge geredet und wie soll das gehen. Und es war so ein komischer Widerstand die ganze Zeit da, dass ich irgendwann gesagt habe, vielleicht nicht scheiden.
Ah, es war deine Idee sogar.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, und dann, das war wie, als wäre irgendwie der Pfropfen aus der Flasche. Mhm. Das ist es so. Und die leben seit über 15 Jahren so. Und genauso ist es gekommen.
Zusammen unter einem Dach?
Nein, nicht unter einem
getrennt.
Dach. Getrennt. Aber wenn jemand ein Problem hat, ruft er den anderen an. Der eine ist inzwischen sehr krank und ist froh, dass die andere, wenn er im Spital ist, sofort kommen kann und keine Diskussionen entstehen. Und sie kam jetzt ins AHV-Alter. Und dann hätten sie natürlich bei der AHV noch die gemeinsame gehabt. Und das ist ein Nachteil, oder? Also gesplittete AHV kriegt sie mehr. Und dann sind sie zusammengekommen, haben gesagt, sie hätten sich irgendwie im Internet kundig gemacht und sie glauben, jetzt wäre gerichtliche Trennung drin.
Trennung, genau.
Und das war dann genau natürlich das richtige Stichwort. Und dann haben wir eine gerichtliche Trennung gemacht. Also ich habe das für sie vorbereitet. Sie sind alleine hingegangen. Und dann hat man das gemacht, weil es ja auch der Lebensrealität entspricht. Sie sind getrennt. Aber sie sind halt nicht geschieden, nicht aus religiösen Gründen, wie das ja ursprünglich für viele, im Gesetz gibt es diese gerichtliche Trennung und da steht im Kommentar, die wäre aus religiösen Gründen und so weiter nicht, sondern aus emotionaler Verbundenheit. Ich fand das sehr berührend.
Aber würdest du einen Trend beschreiben?
Nee, ich sehe keinen Trend. Bei
ich
mir
auch
kommt
nicht.
Kein Trend an.
Bei mir auch nicht.
Nö.
Und seht ihr Unterschiede bei Scheidungen, Hausfrauen und berufstätige Frauen? Vorhin haben wir über diese Selbstermächtigung gesprochen, dass man einfach informiert ist, dass man im Bild ist über die Finanzen. Ist das ein Unterschied bei Hausfrauen und berufstätigen Frauen?
Es ist ein Unterschied bei Abhängigen und Unabhängigen, würde ich sagen. Das häufig vielleicht auch dann synonym passt, weil häufig Hausfrauen abhängig sind. Manchmal sind auch berufstätige Eheleute noch abhängig, weil sie eine riesen Lohnschere haben und das Leben alleine so gar nicht führen könnten, das sie gemeinsam führen, so. Aber es ist eine andere Abhängigkeit, keine existenzielle dann. Aber abhängige Paare, also die Person, die abhängig ist, die steht natürlich unter einem wahnsinnigen Druck in so einem Auflösungsprozess, der häufig dazu führt, also das sind ja auch die Ansprüche seitens der neuen Rechtsprechung, dass man schauen muss, dass man sich selber finanziell unterhalten kann. Da wird eine Gleichberechtigung oder eine Unabhängigkeit gefordert, die vielleicht während der Ehe noch gar nicht gelebt wurde. Das ist ein hoher Anspruch, der zu meines Erachtens großen Brüchen führt bei Leuten, die halt schon sehr lange verheiratet sind, das ganze Ehemodell anders gelebt haben und plötzlich wird so ein Anspruch erhoben, auf den sie sich gar nicht wie haben vorbereiten können.
Das ist ein großer Stressfaktor.
Ja, gab keine Übergangsfrist. Und ich meine, ich bin grundsätzlich, das habe ich vorhin schon gesagt, bin ich ja sehr für unabhängige Beziehungen in finanzieller Hinsicht und Gleichberechtigung. Aber wo es dann halt nicht so ist oder es vielleicht auch bewusst nicht so war, da werden natürlich sehr viel größere Anpassungen in der Lebensführung erwartet, als wenn das von vornherein schon anders gelebt wird. Und das führt natürlich zu einem wahnsinnigen Stress. Also wenn jemand gar nicht berufstätig, also erwerbstätig war, und plötzlich heißt es, ja, deine Kinder sind jetzt schon irgendwie beide in der SEC. Du musst mindestens 80% arbeiten. Und wenn du das nicht tust, wird dir ein hypothetisches Einkommen angerechnet. Also das ist wirklich rein faktisch auch sehr schwer für die Person.
Aber genau dort kommt auch wieder die Mediation rein.
Mhm.
Weil wir haben ja immer zwei konkrete Menschen in einer Paarmediation, in einer Scheidungsmediation. Und die wollen sich ja trennen, die wollen sich scheiden. Das heißt, dort diskutiert man dann darüber, reflektiert darüber, was bedeutet denn diese Rechtsprechung überhaupt jetzt für uns? Das ist ja Bundesgericht, klar, bindend für die unteren Instanzen und. Aber wie haben wir gelebt? Und was soll das Echo der Ehe für uns sein? wie, weil die haben ja aus irgendeinem Grund so gelebt, wie sie gelebt haben. Das hat ja für beide gestimmt. Klar gibt's dann diese Männer halt, also analog zu der Rechtsprechung, die dann sagen, ja, okay, dann warst du halt Hausfrau und am Herd quasi, aber jetzt gilt die Rechtsprechung. Und all das kann man dann aufweichen, weil man in eine andere Gesprächsatmosphäre kommt, weil man ein Gespräch zwischen zwei Menschen, eine Verhandlung zwischen zwei Menschen mit eigenverantwortlichen Lösungen führt und nicht irgendetwas aufoktroyiert. Und dort findet man weichere Lösungen, sei es auf der Zeitachse, sei es betreffend Betrag, sei oder Beträgen, sei es betreffend, okay, wie steige ich am besten ein? Brauche ich jetzt einen höheren Betrag und nachher dafür weniger? Also all diese Dinge, das sind Verhandlungsparameter, mit denen arbeitet man.
Und wir haben im Prozess natürlich die Herausforderung, und es reicht ja einer, der nicht gesprächsbereit ist, oder? Ja, also absolut. Also einer kann diesen Weg der Gesprächsweisen, Lösungsfindung vollkommen blockieren. Und dann ist der andere mitgefangen, mitgehangen und muss sich dann auf dem anderen Weg bewähren. Und da kommt es dann zu diesen Auseinandersetzungen, die dann sehr verletzend sein können, weil dann diese Parameter, die dann im Unterhaltsrecht gelten, wie es muss eine lebensprägende Ehe gewesen sein, was heute sehr viel seltener angenommen wird als früher. Lebensprägend war früher eigentlich schon, wenn man Kinder hatte. Und heute, also es kann passieren, dass man Kinder hat und 10 Jahre verheiratet war und es heißt, es war nicht lebensprägend. Also die neue bundesgerichtliche Rechtsprechung hat ja auch die Beweispflicht für die Personen, die unterhaltsberechtigt sind, wahnsinnig erhöht. Man muss das jetzt nachweisen.
Und wie kann man das nachweisen?
Ja, also ich habe da so einen Fall, wo man Dutzende von Seiten drüber hat schreiben müssen auf beiden Seiten. Der Mann hat gesagt, war ja nicht lebensprägend, es war ja nur ein Kind und wir sind überhaupt und sie hat ja immer ein bisschen gearbeitet und eigentlich und so. Und wir haben auf der Frauenseite argumentiert, na Moment, also das war alles im Hinblick auf diese Familie getan mit mehreren Umzügen in verschiedenen Ländern und so weiter. Das wäre, wenn etwas lebensprägend war wie das. Und dann muss man solche Sachen darlegen, dass die Person in dem anderen Land dann nicht hat arbeiten können, dass es aufgrund dessen war. Und also wirklich schwierig. Und vor allen Dingen, das ist das eine, das ist eine gewisse administrative Schwierigkeit. Aber die andere Sache ist die Verletzung, die da drin liegt. Wenn man lesen muss, das, was du gemacht hast, ist ja meistens von Männern zu Frauen immer noch in unserer Struktur. Das war nicht so wichtig. So kommt es eben dann an. Das war eigentlich vernachlässigbar. Das kann man auch wegdenken und wir wären trotzdem da als Familie. So kommt es an und es ist so krass verletzend, dass das dann in der Dynamik, auch in den anderen Bereichen, ganz schwierige Verwerfungen aufwirft.
Ja. Also es ist natürlich auch so, wenn man merkt natürlich auch in einer Paartherapie oder in Paargesprächen, die noch nicht mit irgendwas mit Trennung oder Scheidung zu tun haben sollen, merkt man natürlich, wenn dann zum Beispiel die Frau erzählt, sie führe Listen, wie viel sie mit den Kindern zusammen ist. Also ich meine, da kann man eins und eins zusammenzählen und weiß, die ist anwaltlich beraten. Und oder weil es gibt ein Nanny und nochmal ein Nanny und dann noch eine Ersatznanny. Und vielleicht ist nicht die Frau mit den Kindern. Und dann weiß man, das wird ein Streitpunkt sein. Und im Rahmen von solchen Gesprächen, wenn man sattelfest ist selber und sich das auch zumutet als Moderatorin, Moderator von solchen Gesprächen, da kann man das auch ansprechen. Da kann man die Luft rausnehmen aus diesen Dingen. Oder versuchen zu verstehen, wo befindet sich dieser Mensch gerade. Weil jemand, der das macht, der hat ja Angst. Also
absolut,
auf beide Seiten.
Absolut.
Aber hat ja Angst, in die Pfanne gehauen zu werden, oder? Und was bedeutet denn das und wie fängt man das aus? Es ist mega spannend, Leute in Konflikten zu begleiten eigentlich. Weil die Themen sind vielleicht ähnlich, aber die Konfliktdynamik ist jedes Mal anders.
Und könnt ihr sagen, ist ja ein großer Stressfaktor, das sich scheiden lassen. Habt ihr vielleicht 3 Tipps, was Menschen in dieser Situation am besten hilft? Also wirklich während der Scheidung?
Also juristisch ist das schwierig, wenn man da mal in das Fahrwasser geraten ist. Es bleibt mein Credo. Überlegt euch vorher, was ihr macht. Und ich würde wirklich allen jungen Paaren raten, auch mit kleinen Kindern, dass sie möglichst gleichmäßig ihre Zeit mit Kindern und Arbeiten verbringen, wenn das irgendwie geht, damit die Abhängigkeiten nicht zu groß werden. Weil man heutzutage mit dieser neuen Unterhaltsrechtsprechung sind einfach in den ersten 10 Jahren mit Kindern, wenn einer abhängig ist, steht einfach wirklich ziemlich ungeschützt da. Es ist wirklich
auch wenn man
gefährlich.
Das vereinbart hat.
Ja, also wenn man das nicht im Rahmen von einer schriftlichen Vereinbarung, die ja dann später auch noch nach Angemessenheit überprüft wird, also man kann sich darauf ja auch nicht dann verlassen, dass es so kommt. Also die beste Variante ist wirklich, möglichst wenig Abhängigkeit zu kreieren.
Aber was meinst du während der Scheidung? Weißt du, wenn man schon in dieser...
Ja, das ist dann eben, dann können wir eigentlich gar nicht mehr viel machen. Also wir können nur schauen, dass die Person gut also ihn von Anfang an raten, schaut für eine gute Dokumentation, aber da können wir auch nicht wahnsinnig viel helfen. Wir können ja nicht mit denen nach Hause gehen und sagen, wir gucken jetzt die Ordner durch. Also wir können sagen, das und das vorbereiten, aber die Kompetenzen können wir nicht geben. Es gibt auch Personen, ich hatte letztens auch eine Person da, die war so unsicher und aus welchen Gründen auch immer so wenig selbstbewusst, dass sie sich, also sie, erstens wusste sie nicht, zweitens wusste sie nicht, wo sie es herkriegen soll, drittens traute sie sich nicht, mit dem Ehepartner zu reden und so weiter. Also Katastrophe, oder? Da kann ich nicht viel machen. Da kann ich nur versuchen, sie zu bestärken und zu sagen, das wäre ein Schritt, ganz konkret zu machen. Aber das sind lebenspraktische Fragen, das sind keine rechtlichen Fragen.
Ja, also ich würde fragen, und das frage ich auch sehr häufig, haben Sie jemanden, mit dem Sie sprechen können? Dann das Normalisieren. Sie sind in einer schwierigen Situation, das ist fordernd, das verlangt von einem außerordentliche Kräfte ab, diese Zeit, die Sie jetzt durchgehen. Und manchmal ist es hilfreich, wenn man auch ein paar psychologische Gespräche bei einem Psychologen macht, was natürlich auch extrem hilft, weil dann die Leute auch ihre Interessen und die ganze, das, was nachher ja auch hilft, um die Scheidung zu lösen, die Verhandlung zu führen, das passiert eben auch in Therapien, weil die Leute aus dieser toxischen Dynamik für sich selber rauskommen oder ihre eigenen Verletzungen und Anteile reflektieren können. Also es ist auch für die Lösung gut, aber natürlich auch für die eigene Unterstützung. Das wäre sicher ein Tipp, dann wirklich, wenn man Kinder hat, wie soll ich sagen, schauen, dass die Kontinuität dort möglichst erhalten bleibt. Und was man nicht machen sollte, ist halt diese instrumentalisieren. Du hast ja gut beschrieben mit dem, so eben am Stubentisch zwischen beiden eingepfercht, eingezwängt sein und also quasi keinen Ausweg zu haben. Und ja, Kinder unterstützen, das nicht tabuisieren, also auch schauen, dass die Kinder mit jemandem sprechen können. Einfach nicht ein Geheimnis daraus machen. Ja.
Ja, und wir hatten es jetzt eben, bei einer Scheidung sind die Eltern mental sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Absolut. Aber es leiden ja eben nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder. Und was sagt da die Wissenschaft oder eure Erfahrung? Geht es Scheidungskindern schlechter oder ist das ein Mythos?
Mythos.
Es kommt darauf an, wie die Scheidung läuft, würde
also
ich sagen.
Man kann es so nicht sagen. Also A, habe ich persönlich den Begriff Scheidungskinder nicht so gern. Ich würde sagen, Kinder aus getrennt lebenden Familien ist halt sehr politisch korrekt. Aber ich finde, es gibt ja auch nicht Ehekinder oder sowas. Also es sind einfach Kinder und deren Eltern geschieden sind oder sich trennen. Und ich denke, es gibt Kinder, die in sogenannt intakten mit einigen Gänsefüßchen Familien oder Ehen nicht schön haben oder auch schön haben. Und genau das Gegenteil, Kinder, die in getrennt lebenden Familien eigentlich, denen es dann auch gut geht. Es ist sicher eine Krise, es ist sicher ein Übergang, so wie es auch andere Übergänge gibt. Es ist sicher ein Einschnitt und den sollte man auch nicht tabuisieren, aber man kann ihn heilen. Und heilen meine ich nicht die Resilienz nur des Kindes fördern, weil Resilienz ist ein Schlagwort im Moment, ist so ein Modewort. Und ich denke nicht, dass die Eltern sich alles erlauben sollen auf Kosten der Resilienz der Kinder. Weil das hört man oft auch von Anwälten, sorry Karin, dass die sagen, also ich war auch schon häufig am Gericht für Kinderanhörungen in strittigen Fällen. Also wenn das Gericht, der Richter, die Richterin mit dem Kind spricht und dann sagen manchmal die Eltern, ja, es geht ja alles, ist ja in der Schule okay, es hat ja gute Not, ist ja alles okay. Und das ist eben die Resilienz des Kindes überstrapazieren, weil das ist die Coping-Strategie des Kindes. Und eigentlich muss man dann bei den Eltern irgendwie ansetzen.
Wenn du sagst, du magst diesen Begriff nicht, würdest du sagen, es gibt auch nicht typische Folgeschäden von Kindern aus getrennt lebenden Familien, dass die typische Eigenschaften aufweisen, die sie später im Leben vielleicht begleiten?
Also, es gibt Folgeschäden, weiß ich nicht, aber es gibt Reaktionsweisen. Und die Reaktionsweisen sind, außer dem Loyalitätskonflikt etc., die sind nicht spezifisch. Jedes Kind in einer Krise hat mit 5 oder 6 diese und diese Reaktionsweisen auf ein spezielles Ereignis, mit 10 und 12 im Schulalter diese und diese Reaktionsweisen. und dann in der Pubertät diese und diese Reaktionsweisen auf Geschehnisse in seinem Leben, also kritische Geschehnisse in seinem Leben. Also das heißt, die Toolbox ist die gleiche, die man in einer Krise benutzt. Dann haben wir aber, was natürlich total wichtig ist, ist der ganze Loyalitätskonflikt und die ganze Instrumentalisierung von Kindern, die Parentifizierung im familiären System, die Abspaltungen, die Kinder machen, weil sie überfordert sind aufgrund des Loyalitätskonfliktes und diese Unfähigkeit oder Schwierigkeit der Eltern, diese, ich sage immer, Denken im Dreieck, also respektieren, dass das Kind zwei Elternteile hat und das integrieren können. Das macht den Kindern zu schaffen, ja. Also diese Erfahrung, die ich finde, auch wenn ich so mit Erwachsenentherapien habe, das blitzt häufig durch, diese Erfahrung, dass Dreierkonstellationen stressen. Also das ist nicht nur für Scheidungskind, man kann auch Realitätskonflikt haben, wenn die Eltern zusammen sind. Aber diese Vereinnahmung von einer Beziehungsachse, der mütterlichen oder väterlichen, die kann durchaus, finde ich, schädigend, nachhaltig schädigend wirken. Weil es ist, die Kinder sind ja dann immer in einem Zustand, in dem sie unsicher sind und einfach alles, was sie machen, ist eigentlich falsch. Und sie sind immer, einmal hat mir eine Klientin gesagt, die war damals, das ist viele Jahre her, die war damals 25 und es ging um die Frage von, soll ich mit dem Mann zusammen sein, ein Kind haben? Mit dem Freund, die ist deshalb gekommen, gar nicht, weil sie eine Trennungsgeschichte hatte. Und sie hat mir gesagt, wissen Sie, wie das ist, zu leben, wenn man einfach immer denkt, einer der beiden lügt. Aber ich weiß ja nie, welcher. Ich weiß ja nie, welcher, weil er sagt, die Mutter sagt, sie hat ein Narrativ, der Vater sagt, er hat ein Narrativ. Also immer lügt einer. Und so, das ist mein Denken. Und die hat danach noch das Glück gehabt, sie war die älteste von vier, dass sie die ganzen Akten von beiden Eltern, zwei Mikrosäcke, bekommen hat. Als, keine Ahnung wieso, also vollkommen daneben eigentlich. Und die hat quasi wie, ich habe recht, da schau die Akten, ich habe recht, schau die Akten. Diese Akten sind bei mir im Archiv seit vielen Jahren, also ich habe keinen Kontakt mehr, das ist sicher 20 Jahre her. Also einer lügt immer, wer hat recht? Das sind so Fragen, die können einen das Leben lang beschäftigen. Wo bin ich in dem? Was heißt das Loyalität?
Ich finde, was Eltern bewusst sein muss, ist, dass sie, auch wenn sie sich trennen, immer Eltern bleiben. Und dieses Bewusstsein, das vergeht manchmal im Prozess bei manchen verloren. Sie sind so beschäftigt mit dem Streit und mit dem Position verteidigen, was für Unterhalt und für Güterecht und so notwendig ist, also auch auf den anderen Ebenen, dass der Streit so heftig gefochten wird, dass sie nicht mehr in der Lage sind, quasi diesen Beziehungskonflikt, den sie auf verschiedenen Ebenen austragen, zu trennen von dem, dass sie Eltern sind. Also wir sagen ja da manchmal das mit den Hüten, hast du jetzt den Paarhut auf oder diesen Elternhut? Und das fehlt dann manchmal und sie denken, wenn sie geschieden sind, dann sind sie den anderen los. Aber sie haben völlig übersehen, dass das immer noch ein Vater oder Mutter ihrer Kinder ist. Und ich finde einfach, wenn man Kinder kriegt, die Verantwortung, die hat man dann fürs Leben, dass man Eltern ist. Und ob man nun als Paar weiterhin zusammen ist oder nicht, das muss man hinkriegen, dass die Kinder ihre Familie nicht verlieren. Das geht nicht immer. Und ich weiß das natürlich auch. Und es gibt auch Situationen, wo das nicht angezeigt ist, wenn jemand den Kindern massiv geschadet hat, Missbrauchssituationen und so, die will ich jetzt aber mal ausnehmen. Das ist aber auch nicht die Mehrheit der Fälle, über die wir hier reden. Aber diese, wenn der Streit so überhand nimmt, dass das Familiengefühl nicht mehr da ist, weil die nicht mehr miteinander reden. Ich finde immer, ihr müsst zumindest noch miteinander reden. Das müsst ihr können. Und der juristische Streit führt eben häufig zu so Verletzungen, dass das dann mehr und mehr erodiert, selbst wenn es am Anfang nicht ganz so war. Das ist wahnsinnig schade, wenn das passiert.
Ja, das ist das Miteinanderreden. Das ist eben, wie gesagt, so am Gericht habe ich das so häufig gehört, wenn der Richter oder die Richterin zusammengefasst hat nach so einer Anhörung und dann kommen ja die Eltern und die Anwälte und man erklärt ihnen, was, wie man das einschätzt, psychologisch und auch prognostisch. Und dann habe ich schon ein paar Mal gehört, dass das Gericht gesagt hat, sie seid einfach, ihr müsst miteinander reden. Ihr müsst einfach miteinander reden. Und es gibt wirklich Eltern, ich finde es total tragisch, die denken, und auch manchmal unterstützt von Anwälten, mit der, wie heißt das jetzt, diese getrennte, weißt du, parallele Obhut oder parallele...
Alternierende Obhut.
Mhm. Nein, nein, nicht alternierende. Ich meine, weißt du, wenn so wie, wir müssen nichts miteinander zu tun haben und das ist auch okay.
Aha, ich weiß gar nicht, ob es ein Wort für
es gibt einen Begriff, das ich habe es gerade vergessen. Mhm. Gut, also auf jeden Fall, die beharren auf dem und die verstehen gar nicht, dass dieses Vakuum, das unten ist, dass das Kind in so einer doofen Position ist, dass die nicht miteinander reden, weil das Kind ist der Go-Between. Also, und dann macht natürlich das Kind Probleme, weil es dann nicht vom einen zum anderen gehen will. Und dann hat man ja ein kleines Video davon gemacht und kann das auch als Beweis brauchen, dass das Kind geweint hat. Und es ist ja logisch, dass das Kind geweint hat. Warum hat das Kind geweint? Würden wir Erwachsene gerne, sagen wir, jedes zweite Wochenende von einem Verein ins Land ins andere gehen, wenn die nicht miteinander sprechen? Ich meine, überhaupt keinen sozialen Anstand miteinander pflegen, sich nicht begrüßen, sich beim Nachnamen nennen? Ich habe letzte Woche, ich habe es im Vorgespräch erzählt, ich versuche das ein bisschen zu unerkenntlich zu machen, in einer angeordneten Mediation gab es eine riesen absurde Diskussion, weil das Kind irgendeinen freien Tag hat in der Schule, keine Ahnung. Ein Tag ist frei und der ist halt nicht in der Scheidungskonvention drin, natürlich, weil man kann ja nicht alle...
Mhm. Man denkt ja, das können die dann auch selber, aber ja, manchmal ist es nicht so.
Also gut, und dann wird da schon im Vorfeld der Sitzung, ich habe erst 2 Sitzungen gehabt, das Mäppli ist schon dicker, als wenn ich 10 Sitzungen hätte. Also dann wird im Vorfeld der Sitzung mit E-Mails und so, dass das Gericht so gesagt hat, aber die Behörde so gesagt und das so gesagt hat. Also auf jeden Fall habe ich dann gesagt, also das waren auch so Plädoyierende, sehr, sehr sprachgewandt. Und dann habe ich so gesagt, so, jetzt ist fertig mit Plädoyers. Eures Kind, die reden so nicht miteinander, eures Kind hat einfach frei an dem Tag jetzt als ganz normale Eltern, wie wollen das jetzt machen? Und ehrlich gesagt, in 5 Minuten hatten sie die Lösung. Aber vorher war irgendwelche, weiß ich was. Und ich meine, aber einfach zu sagen, das ist mein eins Kind, das Kind hat frei an dem Tag, das ist nicht in unserer Scheidungskonvention drin. Und jetzt was machen wir? Und dann hat das Gespräch begonnen. Und die waren so, und ich habe nichts gemacht. Das hat auch nichts mit mir zu tun. Aber ihr habt einfach nochmal miteinander gesprochen.
Ja, du hast ihnen die Brille abgenommen, die sie aufhatten und dass sie mal wieder sehen konnten. Weil das ist dann das, nämlich im ganzen Prozess passieren solche Dinge, dass sie mehr und mehr Beratungspersonen an die Hand bekommen. Dann kommt ein Beistand und ein Kindervertreter und ich weiß nicht was. Und dann wird ja versucht, das hat ja einen helfenden Aspekt zunächst. Man will ja helfen, man will das, was festgefahren ist, die Kommunikation wieder zum Laufen bringen und so weiter. Aber das führt dann manchmal eben dazu, dass die Leute, weil sie eher schon damit nicht umgehen konnten, sich auch nicht mehr weiter bemühen, ihre Kompetenzen diesbezüglich wieder aufzubauen. Die hatten sie ja vielleicht auch mal, aber sie sind so in dem Konfliktmodus eingefroren, dass sie dann solche eigentlich ja einfachen Fragen, das Kind hat frei, was machen wir, immer noch unter der Brille und was würde jetzt der Beistand und der Kindesvertreter und dann müssen wir den fragen und super provisorische Maßnahmen und Gericht und dieses und jenes.
Und dann hast du eine halbe Stunde das Kind mehr.
Ja,
wenn dann das Mittagessen bei dir
ist. Und was könnte das für Folgen haben, ja, oder? Dann könnte dann wieder der Anspruch entstehen und der Anspruch. Und das ist wirklich auch, ich finde, für uns Anwältinnen und Anwälte wirklich eine Verantwortung, dass wir, wenn sowas passiert, jetzt auf unserer Seite, dass wir da versuchen, die Leute zu befähigen, zu sagen, jetzt redet halt mal miteinander, dass ihr diesen Tag geregelt kriegt, statt dass dann ein super provisorisches Maßnahmenbegehren kommt im Vorfeld wegen diesem Tag. Finde ich nicht sinnvoll. Ja.
Ja, aber nicht, es gibt Eltern, die nicht miteinander reden wollen. Und das ist so. Wirklich sehr, sehr, ich finde sehr, sehr
traurig. Ist es je so, dass du direkt Kontakt zu den Kindern hast?
Nein. Also, ich will das auch nicht, es müsste eine sehr spezielle Konstellation
oder
sein.
Oder inwiefern fließt jemals eine Kinderperspektive tatsächlich dann in so etwas ein?
Also natürlich auf der einen Seite das, was mir die Clanschaft erzählt. Also wenn die Kinder bei sich hat, dann kommen die natürlich auch manchmal mit zu dem Gespräch, aber sie sind nicht meine Gesprächspartner. Mhm. Ich habe einen Klient, eine Klientin. Ich will die Kinder auch nicht weiter in so eine Art von, ich will die nicht in so eine Position treiben, dass das, was sie sagen würde, jetzt die Anwältin
benutzen. Die müssen auch nie aussagen,
Gottes Willen.
Oder?
Doch,
oder?
Sie werden natürlich bei einer Scheidung, haben sie das Recht, angehört zu werden. Mhm. Also natürlich nicht dreijährig, aber ab einem gewissen Alter. Und dann kriegen sie in der Regel einen Brief, wo sie ankreuzen können, ob sie kommen möchten oder nicht. meine Erfahrung ist jedenfalls in meiner selektiven Stichprobe, dass die meisten Kinder möchten. Und dann werden die angehört in einem Setting, das nicht so autoritativ wirkt. Also so wie wir hier am Tisch sitzen und nicht in einem Gerichtssaal mit höher und niedriger und so. Und ich finde das auch wichtig für Kinder, dass sie ihre Meinung sagen können. Aber es darf ihnen nicht das Gefühl gegeben werden, dass sie das, was sie sagen, ist dann, also dass sie schuld sind an irgendeiner Regelung, die dann passiert. Ja. Das ist für mich, finde ich, eine Katastrophe.
Also das ist ein großes Thema. Also da gibt es ganze Bücher dazu, zur Frage Kindeswille und Kindeswohl. Ich glaube, in einer strittigen Situation, also aufgrund meiner Erfahrung, auch der Kindergruppen, die ich gemacht habe und einfach, ja, halt eben schon auch viel mit Kindern in diesen Situationen gesprochen habe, ich glaube nicht an den freien Kindeswillen in einer strittigen Situation, weil der ist gewachsen auf einer strittigen Erde und er kann nicht frei sein. Der ist schon irgendwie geprägt von der Situation. Natürlich ist er richtig für das Kind, aber ich denke, die Fachleute haben, wer auch immer involviert ist, haben den Auftrag und auch im Sinne des Kindeswohl müssen sie das Kindeswohl und auch den Kindeswillen, aber immer, für mich ist immer das Kindeswohl höher als der Kindeswillen.
Das ist sehr spannend, dass du das sagst. Es gibt nämlich wirklich eine Kontroverse auch in der Wahrnehmung der Rollenaufgabe, dass häufig Kindesvertreter ihre Aufgabe darin sehen, den subjektiven Kindeswillen zu repräsentieren. Da kriegen dann Eltern manchmal die Krise, weil sie sagen, der sagt ja genau das, wie das, was die Kinder schon die ganze Zeit sagen und eigentlich sagt es der andere Elternteil. Und das Bundesgericht hat vor 10 Jahren einen Entscheid gefällt, wo steht, dass die im Wesentlichen das objektive Kindeswohl im Blick haben müssen. Aber es gibt da ein bisschen einen professionellen Crunch, wenn man so will, dass im Rahmen dieser Kindesvertretungen mehr der Schwerpunkt eben auf diesen subjektiven Kindeswillen gesetzt wird. Und das objektive Kindeswohl ist einfach nicht unbedingt genau deckungsgleich. Und da gibt's wirklich auch einen professionellen Streit eigentlich, wie man das ausübt. Da sieht man, wenn man so die Ebene tiefer geht unterhalb dessen, da gibt's sehr viele Punkte, die sehr schwierig sind, aber das manifestiert sich dann eben in einer konkreten Scheidung ganz konkret bei Gericht. Wir hatten so einen Fall, wo der Kindesvertreter was ausgeführt hat und er hat gesagt, das sei der subjektive Kindeswillen. Und mein Klient ist wirklich ausgerastet und hat gesagt, kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt hier genauso wie ein Papagei einfach erzählt, was die Kinder sagen und das ist doch nicht seine Aufgabe und der hat sich wirklich kaum mehr halten können. Da zeigt sich dann sowas, wenn es professionell nicht komplett geklärt ist, welche Aufgabe hat hier eigentlich wer. Also das ist jetzt nichts, was die Klientschaften groß beschäftigen muss, aber das zeigt, dass das Feld so schwierig ist, dass es auch bei den Profis nötig ist, dass sie immer wieder mal eine Rollenklärung machen, institutionell, aber auch individuell.
Ja, es ist eine große Thematik. Oder inwiefern übersieht man den Kindeswillen beim Kindeswohl und inwiefern ist das Risiko, dass wenn ich nur den Kindeswillen berücksichtige, dass ich das Kindeswohl außer Acht lasse. Und das ist ein großes Thema.
Und natürlich auch entscheidend für das Sorgerecht, das ganze Sorgerechtsthema.
Ja, also für die Obhut, das Sorgerecht selten.
Das Sorgerecht ist ja eh gemeinsam, also in den 99% der Fälle würde ich sagen. Ja. Aber in der Mediation werden Kinder einbezogen. Also wir bieten das in der Mediation eigentlich immer an, dass die Kinder zu einem Gespräch kommen und viele nehmen es an und einige nehmen es auch nicht an, aber das ist da lernt man dann schon die Kinder und die Anliegen der Kinder kennen. Und die sind häufig ganz anders, als was die Eltern befürchten. Zum Beispiel, aber ich erzähle es jetzt, weil es ist sicher auch 20 Jahre her, da waren zwei Mädchen und die Eltern. Und dort habe ich es noch so gemacht, dass die Eltern dabei waren. Ich mache es heute anders. Im Gespräch, die Mädchen saßen in der Mitte und die Eltern rechts und links. Und dann hat das eine der Mädchen und die Mutter hat einen Freund in einem anderen Kanton und das war auch klar, dass die umziehen werden und, und. Und dann hat das eine Mädchen, vielleicht 8 oder so, gesagt, sie hätte noch etwas, aber sie wolle, dass die Eltern rausgehen. Und dann habe ich schon fantasiert, was da jetzt kommt und so. Also die Eltern sind dann raus und dann hat sie gesagt, die Mutter ziehe ja zum Freund im anderen Kanton und sie hätte zwei Wünsche. Das eine ist, dass die Mutter weiterhin mit ihnen irgendein Brettspiel, ich weiß nicht mehr was, spiele. Und das andere war, dass, weil die Mutter jetzt am Ausmisten sei und so, dass sie ihre Babyschuhe und ihre Babykleidchen, die sie irgendwie hat, dass sie diese nicht ausmiste. und das und die Albume von ihrer frühen Kindheit, dass sie das mitnimmt in das neue Zuhause. Also ich sage ja jeweils, das, was ich von den Kindern lerne, das ist mehr als in 3 Meter Fachbücher, das ist genau so etwas. Also aus dem habe ich so das Konzept der vertikalen Identität entwickelt, also dass es keine Amputationen geben darf im Leben. Für das Kind ist es ein Fluss, es war mal klein, es ist das, jetzt ist das, und das Kind konnte zum Glück ausdrücken, dass es sich wünscht, dass die Mutter Zeit mit ihnen hat, dass also gemeinsame Rituale weiter bestehen bleiben am neuen Ort und mit dem neuen Partner. Und auch, dass diese vertikale Kontinuität von ihrer Biografie, also dass sie, ich meine, wenn jemand sich trennt und wegzieht, neigt er oder sie vielleicht schon dazu, die Album irgendwo im Estrich in einer Kiste zu behalten. Dass man das wie, das ist ein Teil von deinem Leben. Ich kenne dich, Kind, länger, als ich den neuen Partner kenne. Und die Loyalität der Eltern zu dieser gemeinsamen Familiengeschichte, das habe ich von dieser Geschichte abgeleitet und gelernt. Und das befähigt mich, jetzt nicht so pathetisch, wie ich es jetzt gerade erzähle, aber das befähigt mich auch in meiner, wie soll ich sagen, Kompetenz mit anderen Elternteilen in der Mediation. Weil ich weiß, wie wichtig diese Dinge sind. Also wenn wir von Kindeswohl reden, dann reden wir nicht von abstrakten Größen, wie die Anwälte. Sorry. Mhm. Also ja. Kindeswohl, das ist ein leerer Begriff. Sondern wir reden von solchen Dingen. Wir versuchen, diese Perspektive einzubringen, auch wenn das Kind nicht da ist.
Und wenn man jetzt das Sorgerecht oder die Obhut noch anschaut, gibt es Modelle, die besser funktionieren als andere? Oder sagt ihr auch ganz klar, das funktioniert für die eine Familie besser so und für die andere ganz anders?
Total individuell. Also es hat auch schon mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun. Nicht jedes Modell kann sich jeder leisten. Und dann muss man vielleicht auch insofern aufklären, dass dieser Wunsch, der meistens von Vätern kommt, die sagen, jetzt ist ja die alternierende Obhut der Normalfall, das stimmt so nicht. Also es steht einfach im Gesetz, dass wenn es einer beantragt, muss sie geprüft werden. Aber das heißt nicht, dass es der Normalfall ist. Also da müsste schon im Vorfeld mehr oder weniger ja ein gutes Verhältnis von beiden Eltern zu den Kindern sein. Es muss Stabilität gegeben sein und die Eltern müssen auch miteinander kommunizieren können. Also wenn das nicht gegeben ist, dann gibt's auch keine alternierende Obhut.
Und ist das gleich, auch wenn man nicht verheiratet ist und zusammen ein Kind hat?
Das ist das Gleiche, das spielt überhaupt keine Rolle. Was ein ganz schlechter Aspekt ist, wo es aber auch irgendwie keine richtig gute Lösung gibt, ist, dass die Frage der Obhut, also wie viel ist ein Kind beim anderen, so direkt korreliert mit der Frage des Unterhalts. Und dadurch wird natürlich diese Obhut häufig instrumentalisiert, weil wer mehr Betreuungszeit leistet, leistet seinen Unterhalt durch Betreuung und der andere muss dann den Unterhalt durch Geld leisten. Sprich, wem es um die Maximierung des Geldflusses geht, wird auch versuchen, wenn er nicht ein Stück zurücktritt und reflektiert und davon Abstand nehmen kann, das Kind mehr bei sich zu haben. Und das Gezerre um die Kinder, wenn es eigentlich ums Geld geht, das ist eins der ganz übelsten Konnexe in diesem ganzen Prozess, der meines Erachtens, ich weiß nicht, ob es da irgendwo schon in irgendeinem Land eine gute Lösung gibt, aber das empfinde ich als das, was wirklich die krassesten negativen Folgen bringt, wenn Kinder dazu benutzt werden, dass es ja mehr Geld gibt. Aber so ist es eben. Also der Unterhalt und die Betreuungsanteile sind verbunden. Das ist ja auch im Prinzip richtig, so vom Gedanken her. Aber dass es so zum Streitthema werden kann, ist wirklich nicht glücklich, sagen wir es mal so.
Sprechen Sie auch das nächste Modell an, oder was meinen Sie? Was meinst du?
Ja. Also nein, weil das ja einfach teuer ist, auch
ja, genau.
Das Modell.
Ja, das ist teuer, ja. Also, abgewichen.
Ja, schön, wenn man es machen kann, aber
teuer, ja.
Also ja, vor allem, wenn dann beide noch eine eigene Wohnung wollen.
Genau, da hat man
wer
drei
soll
Wohnungen.
Sich das leisten?
Ja. Also. Und das ist doch nicht so ideal, weil es kann sein, dass die Kinder wirklich zu Gastgebern im eigenen Zuhause, also wenn beide eine Wohnung haben, dann leben die nicht, dann sitzen sie ihren Dienst dort ab bei den Kindern. Und das vor allem, wenn da neue Partner, Partnerinnen da sind, dann funktioniert das Nestmodell häufig nicht mehr, weil es einfach zu kompliziert wird. Der neue Partner, die neue Partnerin will das gar nicht. Also, oder findet das nicht so cool, dass der immer dort sitzt, ohne sie. Aber es sind häufig gute Übergangsmodelle. Mal für den Anfang, vor allem wenn jemand keine Trennung will und die eine Seite eine Trennung will, dann ist das ein guter Start des Geschehens.
Zum Schluss nochmal kurz zusammengefasst. Also bei 40% der Ehen in der Schweiz kommt es zur Scheidung. Die meisten werden sich nicht vor der Hochzeit auf die Scheidung vorbereitet haben, wie wir es in der ersten Folge besprochen haben. Wenn es jetzt so einen Tipp gäbe für Scheidungspaare aus eurer jahrzehntelangen Erfahrung, die ihr jedem Paar mitgeben könntet, gäbe es etwas Bestimmtes?
Damit sie zusammenbleiben oder damit
das
sie
weiß ich nicht. Eher nicht wahrscheinlich.
Also für die Scheidung?
Ja.
Oder,
damit man möglichst unverwundet aus der Sache rauskommt.
Also ich von der rechtlichen Seite, die ja jetzt hier diese nüchterne Seite betrachte, ist informationelle Gleichstellung. Ihr müsst einfach über alles Bescheid wissen, gegenseitig. Wenn das gegeben ist, ist schon viel erreicht. Es gibt deutlich weniger Streit.
Und was wäre es von deiner Seite?
Es ist gut, wenn ihr beide eure Individualität leben könnt, auch im Zusammensein. Natürlich gibt es auch Phasen der totalen Verschmelzung, aber schaut, dass ihr nicht nur finanziell, auch Menschen seid, also eigenständige Menschen seid, dass ihr eure Interessen habt, weil das wird auch weiter bestehen und wird euch auch vielleicht helfen, eine Beziehung besser zu tragen, by the way. Aber eben, schaut, dass es gemeinsames und auch individuelles Leben gibt.
Wenn man an diesen Punkt kommt, wo man sich fragt, ob man zusammenbleiben soll oder sich trennen soll, gibt es Momente, wo ihr Paaren eher dazu ratet, zusammenzubleiben?
Ich habe einmal einer Frau gesagt, ich glaube, sie ist besser beraten, wenn sie nicht geht. Sie wollte aus der Ehe raus, aber es war nicht super schlimm, dem Sinne. Also es war einfach, es hat nicht mehr so gut gepasst. Aber die waren in so prekären finanziellen Verhältnissen, dass es einfach nicht für zwei Dächer gereicht hat. Und die Situation war auch nicht so, dass irgendwie am Horizont erschien, wie man das hätte ändern können. Da waren sehr viele komplizierte Aspekte dabei. Das scheint jetzt wie ein konstruierter Fall. Es ist auch sicher ein spezieller Fall. Aber das war auch der einzige, wo ich gesagt habe, ich glaube, das wird für alle, also wenn es einigermaßen aushaltbar ist, würde ich sagen, bleibt zusammen, weil ihr habt nicht mal genug zu essen hinterher. Es war wirklich eine Katastrophe. Aber das war der einzige Fall. Und dann einmal hatte ich eine Frau, die war schon 70, die wollte sich unbedingt scheiden lassen. Da gab es eigentlich auch kein Geld. Da habe ich auch ein bisschen vorsichtig gesagt, könnte wirklich schwierig werden. Aber die wollte da raus und die hat gesagt, es ist mir egal. Und wenn ich von 700 Franken leben muss, das ist es mir wert. Und die hat es dann auch gemacht und es hat dann auch für sie gestimmt.
Ich habe noch nie geraten, denke ich, was zu tun ist. Ich habe, glaube ich, auch noch nie geraten, nicht zu scheiden oder nicht zu trennen. Aber was ich vielleicht ja geraten habe, ist, noch nicht zu trennen. Das heißt, weil nicht alles schon probiert wurde, also probiert, es geht nicht um das Probieren, aber ausgereiht, es ist eine rohe Geschichte, da hat man noch gar nicht hingeschaut, auch als Individuum, das ist so unklar. Da hat es vielleicht noch irgendwas, das man noch anschauen könnte, bevor man diesen Entscheid trifft. Also das heißt, noch nicht geraten, aber die Brille, wie hast du gesagt, ausgezogen oder angezogen.
Damit sie wieder sehen können.
Genau. Ja.
Also dann danke ich euch für eure wichtigen Einsichten und Gedanken zu diesem Thema und dann würden wir in einer dritten Folge noch kurz auf die Patchwork-Situation eingehen.